Hallo und herzlich willkommen im Einfachpatent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan. Ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es hat jetzt eine Weile gedauert. Ich hatte ein Training Ende Mai, das ich die ganze Zeit vorbereitet habe und danach war ich auch erstmal direkt krank und musste mich dann erstmal selber ein bisschen wieder sortieren und deswegen hat das jetzt etwas länger gedauert, bis die nächste Folge rauskommt. Ich überlege auch, ob ich gleichzeitig YouTube-Videos aufnehme, wo du mich einfach sehen kannst und wo ich nebenbei auch noch Text schreiben kann, dass man visuell auch nochmal einfach eine Quelle hat, bei der man was aufnehmen kann an Informationen. Und da bin ich gerade dabei, das alles ein bisschen zu testen und im Hintergrund vorzubereiten. Aber heute erstmal eine neue Folge über das Thema Erfindervergütung. Und vielleicht hast du als Entwickler ja schon mal gehört, dass du eine Erfindervergütung erhalten kannst. Oder hast du als Arbeitgeber schon mal gehört, dass du deinen Arbeitnehmern eine Vergütung für ihre Erfindung zahlen musst? Wenn du das noch nicht gehört hast, dann ist das auf jeden Fall genau die richtige Folge für dich. Und wenn doch, dann kannst du vielleicht auch noch was Neues für dich mitnehmen. Und ich will da direkt einsteigen und dir erstmal ganz kurz was zur Geschichte erzählen. Und zwar gab es im Dritten Reich die sogenannte Göring-Speer-Verordnung. Und die hat geregelt, wie man mit Arbeitnehmererfindungen umzugehen hat. Und das war damals noch unter der NSDAP. Und 1957 trat dann das Gesetz über die Arbeitnehmererfindungen in Kraft. Und in dieses Gesetz wurden die Regelungen aus der Göring-Speer-Verordnung weitestgehend übernommen. Also da wurde nicht so viel dran verändert. 2 Jahre später, also 1959, kamen dann noch die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst hinzu. In den Richtlinien findet man nochmal detaillierte Informationen darüber, wie so eine Vergütung zu berechnen ist. Das Gesetz und die Richtlinien zusammen, die bilden momentan die Grundlage für die Berechnung von Vergütungen für Arbeitnehmer, so wie wir sie heute kennen. Die Gesetze wurden, seitdem sie in Kraft getreten sind, nicht wirklich grundlegend überarbeitet. Das heißt zum Beispiel, dass man in den Richtlinien, die ich gerade erwähnt habe, noch alle Angaben in D-Mark findet. Ja, das kannst du dir auch gerne mal anschauen, das ist wirklich ganz interessant. Wen betrifft denn das jetzt alles eigentlich? Wen betrifft dieses Gesetz und für wen ist das relevant? Für dich ist dieses Gesetz relevant, wenn du entweder abhängig beschäftigt bist und Erfindungen für ein Unternehmen machst, oder wenn du auf der anderen Seite stehst und du bist eigentlich Arbeitgeber und du hast Arbeitnehmer, die Erfindungen für dein Unternehmen tätigen. In einem Fall kannst du eine Vergütung erhalten, wenn du Arbeitnehmer bist, und im anderen Fall musst du Vergütung zahlen. Wann wird die Vergütung fällig? Grundsätzlich wird die Erfindervergütung dann fällig, wenn eine Patentanmeldung zu einer Idee eingereicht wurde und das Unternehmen Umsätze mit der Erfindung erzielt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du arbeitest in einem Unternehmen, das Fahrradkomponenten herstellt und du hast eine neuartige Bremse erfunden. Und das wurde dann zum Patent angemeldet und das Unternehmen hat auch im letzten Jahr schon mit dieser neuartigen Bremse bereits 10 Millionen Euro umgesetzt. Dann erhältst du einen Teil davon. Das ist deine Erfindervergütung. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie hoch ist denn so eine Vergütung eigentlich? Und das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Das kann man gar nicht so richtig pauschal sagen. Und als allererstes hängt es natürlich erstmal von den Umsätzen ab, die das Unternehmen erzielt. Also je mehr Umsätze, desto mehr Vergütung, weil auf Grundlage der Umsätze das einfach alles berechnet wird. Als zweiter Punkt ist es so, dass die Vergütung meistens von den Unternehmen auf einem durchschnittlichen Lizenzsatz basierend berechnet wird. Und diese Lizenzsätze, die unterscheiden sich je nachdem, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist. Ich habe da mal ein paar Beispiele aus den Richtlinien. Zum Beispiel in der Elektroindustrie sind die Lizenzsätze deutlich geringer, nämlich bei 0,5 bis 5%, als in der pharmazeutischen Industrie mit 2 bis 10%. Das heißt, je nachdem, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist, für das du arbeitest, desto unterschiedlich kann auch die Vergütung dann sein. Als dritten Punkt fließt deine Stellung im Unternehmen mit ein. Wenn du zum Beispiel Praktikant bist oder eher aus einem niedriger qualifizierten Job kommst, dann erhältst du mehr Vergütung, als wenn du der Chef einer Entwicklungsabteilung bist. Und das liegt einfach daran, dass man davon ausgeht, dass ein Chef mehr Überblick über alles hat und deswegen eher Erfindungen tätigen kann. Als vierter Punkt fließt mit ein die Aufgabenstellung. Also du kannst dir die Frage stellen, wurde dir die Aufgabe zum Erfinden vom Unternehmen, also zum Beispiel von deinem Chef gestellt, oder hast du selbst das Problem erkannt und dafür eine Lösung gesucht? Und wenn du das Problem nämlich selbst erkannt hast und eine Lösung gesucht hast, dann gibt es mehr Vergütung, als wenn du die Aufgabenstellung von deinem Chef erhalten hast. Weil man einfach sagt, du hast mehr Einsatz gefahren, du hast dir selber das Problem gesucht sozusagen und dafür gibt es dann halt natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Als fünften Punkt fließt mit ein, ob du Hilfsmittel von dem Unternehmen erhalten hast. Also wenn das Unternehmen, in dem du angestellt bist, dir Hilfsmittel zur Lösung der Aufgabe bereitgestellt hat, dann erhältst du etwas weniger Vergütung, als wenn er das nicht getan hat. Also du erhältst mehr Vergütung, wenn du keine Hilfsmittel bekommen hast. Was sind jetzt so Hilfsmittel? Also das kann jetzt tatsächlich auch sein, dass es Personal ist, also Menschen, die dir bereitgestellt werden, um mit dir an einer Lösung zu arbeiten. Es sind aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Materialien und Software oder was auch immer du als Hilfsmittel benötigen könntest, um die Lösung der Aufgabe zu bewältigen. Als sechsten Punkt, der deine Vergütung beeinflussen kann, ist da die Abstaffelung. Und zwar, wenn besonders hohe Umsätze erreicht werden, dann trifft die sogenannte Abstaffelung in Kraft. Und das geschieht ab Umsätzen über 3 Millionen D-Mark, also umgerechnet ungefähr 1,5 Millionen Euro. Und die Umsätze werden dann runtergerechnet, ermäßigt. Und da gibt es auch in den Richtlinien ein paar Informationen dazu. Also bis 3 Millionen D-Mark gibt es keine Ermäßigung. Das heißt, da wird nichts von runtergerechnet. Für den Betrag zwischen 3 Millionen D-Mark und 5 Millionen D-Mark werden 10% abgezogen. Und ab 5 Millionen Euro werden dann 20% abgezogen und so weiter. Das staffelt sich immer weiter hoch, bis 80% abgezogen werden. Und warum macht man diese Abstaffelung? Weil man davon ausgeht, dass mit steigendem Umsatz der Einfluss der Erfindung selbst geringer wird und dass mehr so Dinge wie Marketing zum Beispiel im Vordergrund stehen, wofür das Unternehmen verantwortlich ist und nicht der Erfinder. Deswegen bekommt er dann etwas weniger Vergütung. Und als siebten Punkt natürlich die Miterfinder. Also die Vergütung wird je nach Anteil an der Erfindung aufgeteilt. Und daher ist es auch sehr wichtig, dass die Anteile direkt bei der Einreichung der Erfindungsmeldung festgelegt werden, damit es später keinen Streit darüber gibt. Also das heißt, wenn du eine Erfindung machst und eine Erfindungsmeldung einreichst mit Miterfindern, dann schreib auf jeden Fall die Prozente rein, die jeder als Anteil an der Erfindung hat, damit hinterher die Erfindervergütung reibungslos über die Bühne gehen kann. Was heißt das jetzt für die Höhe der Vergütung? Ja, also es kann irgendwo zwischen ein paar Cent liegen, aber auch über 100.000 Euro gehen. Ja, und was ist denn, wenn du mit deiner Arbeitnehmer-Erfindervergütung nicht zufrieden bist? Oder wenn du als Arbeitgeber ein Problem mit deinem Angestellten hast, weil der nicht zufrieden ist mit der Erfindervergütung? Und da will ich dir ganz kurz was erzählen. Und zwar gab es 2003 und 2004 eine Umfrage im Rahmen einer Doktorarbeit an der TU Berlin unter Arbeitnehmern in der Automobilindustrie. Und die sollten mal eine Rückmeldung dazu geben, wie es bei denen mit der Erfindervergütung aussieht. Und was da rausgekommen ist, ist, dass mehr als 20% der Befragten gar keine Erfindervergütung bekommen haben. Ungefähr 40% haben was im Wert von ca. 500 Euro oder darunter liegend bekommen. Und die anderen 40% haben eine Vergütung von über 500 Euro bekommen. Aber nur 10% haben insgesamt etwas über 10.000 Euro für ein einziges Patent bekommen. Warum haben denn jetzt einige gar keine Vergütung erhalten? Und da kann ich auch nur selber spekulieren, das weiß ich natürlich nicht, aber es kann so ein paar Sachen geben, die man da nennen kann. Zum einen habe ich festgestellt, dass viele Unternehmen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, gar nicht wissen, dass es eine Erfindervergütung gibt und eine Richtlinie dazu und dass sie Erfindervergütung zahlen müssen und das dann einfach nicht machen, weil sie das einfach nicht wissen oder auch nicht wissen, wie es geht. Und das andere ist, dass die Berechnung der Vergütung ziemlich aufwendig und kompliziert ist. Das heißt, es kann einfach sein, dass es im Unternehmen nicht an oberster Priorität stand. Damit will ich das natürlich nicht rechtfertigen, dass die keine Erfindervergütung bekommen haben, weil es ist ja einfach nicht rechtens. Aber es kann einfach sein, dass es irgendwo verschleppt wurde und dass das bisher nicht bearbeitet wurde. Und in dem Fall, falls du gerade in so einer Situation steckst, dann kannst du ja einfach mal nachfragen bei deinem Arbeitgeber und mal schauen, was der dazu sagt. Und wenn du Arbeitgeber bist und noch nie Erfindervergütung gezahlt hast und jetzt denkst, das sollte ich vielleicht mal machen, dann darfst du dich auch gerne bei mir melden. Ich kann dir da ein paar Inputs geben und dir ein bisschen was dazu erzählen und dann können wir ein kleines Training daraus machen. Wenn jetzt du als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer gar nicht damit einverstanden bist und ihr überhaupt nicht zu einer Einigung kommt, Dann gibt es die Schiedsstelle. Und die Schiedsstelle kann sowohl vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber angerufen werden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dein Telefon in die Hand nimmst und die anrufst, sondern das ist ein juristischer Begriff, das einfach bedeutet, dass du die Schiedsstelle um Hilfe bittest in der Sache. Und die Schiedsstelle wird dann einfach versuchen, eine Einigung zwischen euch zu finden und eine neutrale, auf neutraler Ebene euch zu helfen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, dann freue ich mich über eine Rückmeldung dazu. Das ist nämlich für mich immer so, ich nehme diese Podcast-Folgen auf und ich bekomme eigentlich gar keine Rückmeldung dazu. Und ich würde mich freuen, ein bisschen Feedback dazu zu bekommen, weil wenn ich weiß, dass es hilft, dann bin ich auch viel motivierter, neue Folgen zu produzieren. Also ich wünsche dir einen tollen Tag, hoffe es hat dir gefallen, hoffe es hat dir weitergeholfen und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann, deine Friederike.